Am heutigen Karfreitag, dem Tag des Gedächtnisses des Kreuzestodes Jesu Christi, begrüßt Sie Leon Bichler aus München im Grundkurs des Glaubens auf Radio Horeb. Warum es nötig gewesen sein soll, dass Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist, ist heute einigen Menschen unschlüssig, und so widmen wir uns dieser Diskussion heute durch einen Beitrag von Dr. Johannes Hartl. Er ist Familienvater, Theologe und Gründer des Gebetshauses in Augsburg. Im Folgenden hören Sie seinen Vortrag »Das Drama im Herzen Gottes«, warum Jesus am Kreuz starb.
Warum ist Jesus am Kreuz gestorben? Oder nochmal anders gefragt, wozu ist Jesus am Kreuz gestorben? Und musste er am Kreuz sterben oder wäre das auch anders gegangen? Das, worüber wir heute sprechen, ist ein Thema, das von theologisch höchster Brisanz in diesen Tagen ist. Wir leben in einer Zeit, in der diese Fragen, wo man sagen könnte, die sind eigentlich so grundlegende Grundfragen des christlichen Glaubens, nicht mehr klar beantwortet werden können. Wir leben in einer Zeit, ich will das nicht sagen, um es negativ darzustellen, aber es ist realistisch, in der führende Kirchenvertreter und führende Theologen folgenden Satz nicht mehr über die Lippen bekommen, Doppelpunkt: Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Das ist ein Satz, der zunehmend political incorrect wird. Wenn du Religionsbücher anschaust, aber auch wenn du evangelistische Literatur anschaust, Literatur, die Leute zum Glauben hinführen soll, wirst du sehen, man versucht zu vermeiden die Aussage, dass Jesus ein Opfer für unsere Sünden wurde. Das klingt schwierig. Warum klingt es schwierig? Erstens, was ist das für ein schlimmes Gottesbild? So ein Gott, der Opfer braucht. Wie mittelalterlich. Ich habe selber in einem Vortrag von einem Theologen, der aus einem charismatisch-evangelikalen Umfeld kommt, okay, also nicht irgendein Halbheide oder so, hat in einem Vortrag gesagt, ein Gott, der seinen eigenen Sohn dahin gibt, wenn ein Mensch das tun würde, würde man den des Kindesmissbrauchs anklagen. Und wir trauen Gott sowas zu? So ein Gottesbild ist kaum erträglich für uns. Aber so ein Menschenbild ist auch kaum erträglich für uns. Weil wir sind der Meinung, hey, das lädt ja so einen Schuldkomplex den Menschen auf. Wie, willst du wirklich sagen, dass heutige Sünder, dass Menschen, dass wir mitschuldig sind an dem, was da Jesus getan hat, ist ja furchtbar, das ist ja ein furchtbarer Schuldkomplex. Und deswegen lehnen wir diese Aussage ab, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist oder dass der Vater Jesus hingegeben hat. Das Problem ist, genau das lehrt die Schrift. Genau das lehrt die Bibel. Der heutige Vortrag trägt den Überschrift »Das Drama im Herzen Gottes«. Und ich will euch zum Anfang einfach zwei Bibelstellen zeigen. Schaut mal, wenn ihr sensibel drauf seid, ihr könnt schauen, wie wird heute über das Kreuz gepredigt. Und ihr werdet Sachen hören wie: Gott ist so solidarisch mit den Menschen, dass er in seiner Liebe bis in die tiefste Verlassenheit mit den Menschen mitgeht. Und das stimmt. Oder ihr werdet hören, Gott liebt den Mensch so, dass das, wie er seine Liebe zeigen konnte, das Kreuz war. Das stimmt. Aber es stimmt nicht nur das. Lass uns anschauen, wie die Schrift über den Tod Jesu spricht. Im ersten Johannesbrief schreibt Apostel Johannes: Nicht darin besteht die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat. Was heißt das, Sühne für unsere Sünden? Ganz ähnlich auch Paulus im Römerbrief schreibt über Jesus in Kapitel 3. Ihn hat Gott dazu bestimmt, Sühne zu leisten mit seinem Blut. Sühne wirksam durch Glauben. Jetzt erstmal kannst du sagen, Moment, ein Gott, der irgendjemanden verbluten lassen muss, um dann vergeben zu können. Was ist denn das für eine komische Vorstellung? Und wir Menschen, ich meine, die irgendwie, klar, wir machen Sachen falsch, aber warum muss da irgendjemand dafür geopfert werden? Was für eine anstößige Idee. Diese Idee und die Idee vom Kreuz ist genau dann anstößig, wenn du zwei Dinge nicht weißt. Nämlich erstens, wie Gott ist und zweitens, was Sünde ist. Wenn Gott der nette Kumpel ist, so der Opa, der für demokratische Parteien ist und ansonsten die Menschen in Ruhe lässt, dann macht es keinen Sinn. Und wenn Sünde das ist, dass man sagt, naja, wir alle haben schon mal falsch geparkt und jeder hatte eine schwere Kindheit, deswegen hauen wir alle mal daneben. Wenn Gott so ist und Sünde so ist, dann brauchen wir das Kreuz wirklich nicht. Und weil ein Großteil der modernen Christenheit dieser Auffassung ist, deswegen können wir mit dem Kreuz auch nichts mehr anfangen. Schon gar nicht mit so Sachen wie Blut, Sünde, Sühne und so Geschichten. Nun, über das Thema, wer Gott ist, wer Gott in seiner Heiligkeit ist, haben wir hier an diesem Abend schon wiederholt gesprochen. Ich habe eine Lehrserie gemacht, die heißt Mysterion. Da geht es nur darum, wer Gott ist. Deswegen will ich heute Abend nicht so sehr auf diesem Thema rumreiten, aber ich will auf einem sehr unangenehmen anderen Thema rumreiten, nämlich dem anderen, nämlich dem, was eigentlich Sünde ist. Letzte Woche schon zitiert, in einem Traktat, also in der theologischen Schrift, Cur Deus Homo, also warum Gott Mensch wurde, wird Anselm der Große, einer der wichtigsten Theologen des Mittelalters, wird gefragt, hätte Gott den Menschen nicht auch vergeben können, ohne dass dafür Jesus sterben hätte müssen? Und er antwortet nur diesen berühmten Satz drauf, nondum considerasti quanti ponderis sit peccatum. Das heißt auf Deutsch, du hast noch nicht tief genug verstanden, was Sünde ist. Du hast noch nicht tief genug nachgedacht, welcher Abgrund Sünde ist. Und es ist nicht bequem, aber ich nehme euch jetzt mit in den Abgrund von Sünde. Ich versuche euch zu erklären, was Schuld ist. Manchmal versteht man die wichtigsten Sachen nur anhand der drastischsten Beispiele. Weil wenn du hörst, dass Gott Menschen nur dadurch vergeben wollte oder konnte, dass sein eigener Sohn am Kreuz verblutet, es klingt anstößig in unser aller Ohren. Aber um das zu verstehen, müssen wir uns anschauen, was Sünde ist. Wenn du heute und diese Wochen in einem kleinen südostasiatischen Land Kambodscha wärst, dann würdest du Zeuge von einem ganz wichtigen Kriegsverbrechertribunal, das in diesen Tagen stattfindet, jetzt jeden Tag. Und es ist das Kriegsverbrechertribunal gegen die Elite, gegen die herrschende Riege der Khmer Rouge. Die Khmer Rouge waren eine extrem maoistische, also eine kommunistische Gruppe, die 1975 das kleine Land Kambodscha, direkt rechts neben Thailand, erobert hat. Und haben das alte Regime rausgehauen. Und während dieses Regimes, das nur fünf Jahre gedauert hat, während dieses Regimes sind etwa 2 Millionen Kambodschaner eines nicht natürlichen Todes gestorben. 2 Millionen von etwa 7 Millionen. Das ist die eine Sache, wenn 2 Millionen sterben auf der ganzen Welt. Aber 2 Millionen von 7 Millionen ist relativ ernst zu nehmen. Und dieses Tribunal findet jetzt statt und jetzt werden diese Sachen aufgearbeitet und der berühmteste Angeklagte in diesem Prozess ist ein Mann, der jetzt so aussieht. Und dieser Mann hat während der Zeit der Khmer Rouge einen Kampfnamen getragen, typisch kommunistisch, Stalin und so und Trotzki, das waren alles Kampfnamen, die sich selber gegeben haben und er hatte den Kampfnamen Doik. Duch geschrieben. Doik, es sah damals so aus, war ursprünglich ein Lehrer. Doik heißt sowas wie Säbel oder Dolch. Das war sein Kampfname. Und dieser Doik, ihr müsst euch gut merken, man sieht es am Bild nicht so gut, aber ihr seht hier hinten, dass ein gefliester Boden da ist, mit so zweifarbigen Fliesen. Doik hatte eine ganz besondere Rolle zu spielen in diesem Militärregime. Wofür die Demokratische Republik Kampuchea, wie dieses Regime das nannte, besonders bekannt war, waren die sogenannten Killing Fields. Das heißt, das waren einfach irgendwelche Grundstücke, wo Leute ermordet wurden. Und zwar nicht wenige davon. Die hatten richtig eine große Not an Munition, deswegen haben sie den Leuten einfach Plastiktüten über den Kopf gebunden und sie ersticken lassen, und zwar einfach ein paar Hunderttausende mal so. Die ganzen waren politisch total schräg drauf, die waren der Meinung, dass alle Intelligenz, alle herrschende Schicht weg muss, zum Beispiel auch alle Brillenträger. Wir haben einfach mal alle Brillenträger im Land umbringen lassen. So. Ein besonderes Kapitel in dieser Geschichte spielt es sich so an dem Stadtrand von Phnom Penh ab, und zwar an einem Ort, der Tuol Sleng heißt. Das heißt auf Deutsch die vergifteten Bäume oder Hügel der vergifteten Bäume. Dort stand eine Schule, und diese Schule gab man den Namen S21, das heißt Hochsicherheitsgefängnis 21. Heute ist es ein Museum. Und es war eine Schule, die nur einen einzigen Zweck hatte. Und dieser Zweck war, Menschen zu foltern und sie zu verhören. In die Klassenräume hat man so kleine Zellen eingebaut, und in diesen Zellen lagen Leute angekettet. Die durften sich nicht bewegen, Tag und Nacht nicht. Bekamen morgens und abends 4 Löffel Reis und ein bisschen Flüssigkeit und sonst nichts. Ansonsten bestand das Leben dieser Leute daraus, dass sie gefoltert wurden, um aus ihnen Geständnisse zu erpressen. Besondere Einzelbehandlung wurde jenen Gefangenen zuteil, die an einen dieser Betten gekettet waren. Als die Vietnamesen das Lager erobert haben, war in jedem von diesen Betten ein zu Tode gefolterter Mensch, der von Blut überflossen war. Ich erspare euch diese Bilder, die es auch gibt. Also, tagelang Verhör, Elektroschock, Schlag, Fingernägel ausgerissen und so weiter, was sich ein Mensch noch vorstellen kann. Die Khmer Rouge hatten eine besondere Vorliebe dafür, ihre Opfer auch zu fotografieren. Und auf diesen Fotos seht ihr im Hintergrund das Pflaster, das ihr vielleicht schon vorher gesehen habt. Hunderte und Tausende von Menschen haben in Tuol Sleng ihr Ende gefunden. Um genau zu sein, haben von den 17.000 Menschen, die in diesem Lager waren, 7 das Lager überlebt. 7. In einem Lager gab es sehr strenge Regeln. Das ist ein Schild, das die Regeln zeigt. Eine der Regeln war: Rede nur, wenn du gefragt wirst, und gestehe sofort alles, denn wir wissen, dass du schuldig bist. So gut wie keiner dieser 17.000 Leute war wirklich schuldig. Die haben einfach alles gestanden. Es gibt Gefangene, die so lange gefoltert wurden, bis sie mehrere hundert Seiten Geständnisse abgegeben hatten. Irgendwann gestehst du alles. Irgendwann haben die so viele Namen produziert, wie ihnen noch einfielen, und gesagt, das sind auch Mitverräter. Und alle diese Leute wurden dann auch verhaftet. Ganze Familien mit Kindern. Mit Kindern. Säuglinge wurden an diesem Baum erschlagen. Und zwar Hunderte. Und nachher in das Massengrab dahinter geworfen. Hier oben seht ihr die Inschrift: Chankiri Tree against which executioners bat children. Auch die wurden fotografiert. Tausende von solchen Fotografien bestehen. Man weiß nicht genau warum, aber die Khmer Rouge haben ihre Leute fotografiert und dann umgebracht. Tausende. Zu Tode gefoltert, erschlagen. Hier sieht man Schädel, an denen man sieht, dass sie nicht eines natürlichen Todes starben. Und der Chef von diesem Lager ist dieser Mann, der jetzt vor Gericht steht. Er selber sagt: Ich und alle, die an diesem Ort arbeiteten, wussten, dass jeder, der dorthin kam, psychologisch zerstört und durch ständige Arbeit eliminiert werden musste und keinen Ausweg bekommen durfte. Keine Antwort konnte den Tod verhindern. Niemand, der zu uns kam, hatte eine Chance, sich zu retten. Eine der Regeln war: Wenn du gefoltert wirst, darfst du nicht schreien. Wenn du schreist, bekommst du 5 Elektroschocks oder 10 Schläge. Die Leute sind einfach alle auf der Folterbank gestorben oder an Krankheiten. Nun, warum erzähle ich euch das? Dieser Mann, Doig, der jetzt vor Gericht steht, hat vor ein paar Jahren im Gefängnis von Jesus gehört und hat Jesus als seinen Retter angenommen und sich bekehrt und ist Christ geworden.
Sie hören Radio Horeb und jetzt fährt der Theologe und Gründer des Gebetshauses in Augsburg, Dr. Johannes Hartl, am heutigen Karfreitag, dem Tag des Gedächtnisses des Kreuzestodes Jesu Christi, fort mit seinen Gedanken zum Drama im Herzen Gottes und der Frage, warum Jesus Christus am Kreuz starb.
Wir glauben ja, dass Gott gnädig ist und barmherzig und er vergibt uns ja, ne? Also, Wie geht Gott um mit sowas? Also mal konkret gefragt. Gott ist ja gnädig. Gott sagt einfach, okay, schwamm drüber. Reden wir nicht mehr drüber. Du bist lieb und ich bin lieb und eigentlich hast du es gar nicht so gemeint. Irgendwas stimmt da nicht, oder? Steht Gott auf Gnade, die nichts kostet? Billige Gnade? Gnade, wo nachher so ein Opfer, der da zu Tode gefoltert, sagen könnte, ist ja toll, Gott, dass du ihm vergibst, aber für dich ist es ja easy. Du sagst einfach, sind wir wieder gut. Was ist das eigentlich für eine Gnade? Schau mal, wenn wir über Sünde sprechen, Sünde ist so ein, ja, ziemlich religiös gefärbtes Wort. Es gibt ein Wort, das uns im Alltagssprachgebrauch deutlich näher liegt und ist das Wort Schuld. Und eine erste wichtige Aussage, die ich heute habe, ist, Schuld ist objektiv. Ich sag gleich, was ich damit meine. Schuld ist objektiv. Damit meine ich, was der gemacht hat, ist nicht nur, keine Ahnung, seine persönliche Einstellung oder das nicht nur, dass unsere Gesellschaft das nicht okay findet, was er tut, sondern da ist objektiv Schuld passiert. Jeder Mensch, auch wenn er kein Massenmörder ist, weiß um Schuld. Jeder von euch kennt Schuld. Jeder kennt das Gefühl, ich habe mich schuldig gemacht. Und jeder von euch kennt das unglaublich gute Gefühl, wenn Schuld vergeben wird. Du hast dich gegen jemanden verschuldigt und er sagt, es ist wieder gut, ich vergeb dir. Und du merkst so richtig, da löst sich was. Jeder Mensch kennt das Gefühl. Jeder Kommunist kennt das Gefühl. Die Psychologie sagt, ah, das Problem, das sind die Schuldgefühle. Du musst einfach deine Schuldgefühle besiegen. Nee, die Schuldgefühle sind nicht das Problem. Die Schuld ist das Problem. Du kannst Tabletten nehmen gegen die Schuldgefühle oder homöopathische Tropfen oder viel saufen. Aber wenn die Schuld objektiv da ist, bringt all das nichts. Keine Psychotherapie der Welt kann mit deiner Schuld fertig werden. Die kann dir helfen, damit umzugehen wegen meiner. Aber das Problem an sich bleibt. Schuld ist objektiv. Nun, manche Dinge kann man noch relativ gut auf einer zwischenmenschlichen Ebene regeln. Wenn ich dich blöd angemacht habe, ich sage nachher, ich bitte um Vergebung, kann man sagen, ist die Schuld wieder, ist wieder gut. Aber das Problem ist jetzt folgendes. Es gibt Dinge, die sind zu groß. Er hier, der Deuk, kann nicht alle 17.000 Leute um Vergebung bitten. Und die Angehörigen auch noch. Ist zu groß. Und dann ist auch ein Problem, dann gibt es Schuld, die ist zu allgemein. Das heißt, du kannst nicht sagen, das ist jetzt nur was, wo ich eine Person beleidigt habe, sondern du hattest einfach einen schlechten Einfluss auf verschiedene Leute. Oder ich habe durch meine Arroganz oder durch meine Bosheit ausgestrahlt und ich kann überhaupt nicht mehr das an einzelnen Personen festmachen. Im Letzten ist objektive Schuld mehr als das, dass wir einzelnen Leuten was Böses getan haben. Weißt du, was objektiv Schuld ist? Bisschen philosophisch. Ich behaupte, tief drin weiß jeder Mensch, der über den Planet läuft, dass er eigentlich anders leben sollte, als er lebt. Und tief drin weiß jeder, dass er eigentlich anders leben könnte, wenn er wirklich wollen würde. Im Letzten ist Schuld nicht nur ein Problem zwischen Menschen, sondern Schuld ist ein Problem zwischen uns und Gott. Schreibt mal hin, gegen Gott. Schau mal, Gott hat uns aus Gnade, einfach als freiem Geschenk, das Leben gegeben. Aber wir alle leben nicht so, wie es eigentlich der Tatsache entspricht, dass uns ein liebender Gott einfach gratis das Leben geschenkt hat. Niemand von uns lebt so. Du kannst mit diesem Schuldgefühl machen, was du willst, kannst sagen, ich bin immer noch ein bisschen besser als der andere. Oder kannst Tabletten schlucken gegen Minderwertigkeitskomplex. Aber dieses Schuldproblem bleibt. So. Die Frage ist, wie fühlt sich diese Sache und ihm hier zu vergeben oder uns zu vergeben, wie fühlt sich das für Gott an? Der Islam lehrt, dass Allah so groß ist, der hat es gar nicht nötig, dass irgendjemand für ihn sterben muss, er kann auch einfach so vergeben. Stimmt das? Kann Gott das? Könnte Gott das? Schau mal, Gott kann ziemlich viel. Aber es gibt gewisse Dinge, die widersprechen seinem Charakter. Es ist nicht so, dass Gott nicht kann. Gott kann alles. Aber Frage, würde Gott auf eine Art und Weise vergeben, die so tut, als wäre nie was passiert? Die so tut, als ob? Einfach so ein bisschen billige Gnade. Hey, egal, wir denken nicht mehr dran. Nee, es widerspricht seinem Charakter. Und deswegen nein. Gott ist ein radikal liebender Gott und er ist gleichzeitig ein radikal gerechter und heiliger und wahrhaftiger Gott, der nichts unter den Tisch kehrt. Keine einzige Schuld, keine einzige Verletzung, keinen einzigen Gefolterten, nichts unter den Teppich kehrt. Das heißt, wenn wir an einen Gott glauben, der Sünden vergibt, weil ich nach Mekka pilger oder weil ich ein bisschen meditiere, ist die eigentliche Frage noch gar nicht berührt und die eigentliche Frage lautet, was ist mit diesem Schuldproblem? Die eine Sache ist, dass Gott sagt, oh, ich bin da nicht mehr sauer. Die andere Frage ist, wo kommt die Schuld hin? Da ist eine reale, objektive Schuld. Was passiert mit der? Aha, das ist einfach egal, dass da Leute gefoltert wurden. Aha, okay, Gott hat gesagt, das ist nicht so schlimm. Was ist das für ein Gott? Ich will mit euch anschauen, wie das im Herzen Gottes ausschaut. Wir bekommen eine interessante Führung ins Herz Gottes in einem Kapitel in der Bibel, und zwar Hosea Kapitel 11. Wenn du eine Bibel dabei hast, schlag sie auf. Wenn nicht, hast du hoffentlich ein Skript bekommen, wo Hosea Kapitel 11 drauf ist. Hosea ist im Alten Testament. Ich lese vor. Gott spricht: Als Israel jung war, gewann ich ihn lieb. Ich rief meinen Sohn aus Ägypten. Also ganz wichtig, hier wird Israel bezeichnet als der Sohn des Vaters. Je mehr ich sie rief, desto mehr liefen sie weg von mir. Sie opferten den Baalim und brachten den Götteropfern Rauchopfer dar. Ich war es, der Ephraim, also steht einfach noch immer fürs Volk Israel. Ich war es, der Ephraim gehen lehrte, ich nahm ihn auf meine Arme. Sie aber haben nicht erkannt, dass ich sie heilen wollte. Mit menschlichen Fesseln zog ich sie an mich, mit den Ketten der Liebe. Ich war da für sie wie die Eltern, die den Säugling an ihre Wange heben. Ich neigte mich ihm zu und gab ihm zu essen. Ich versuche, den Inhalt dieses Kapitels in ein kleines Schema zu zeichnen. Und was wir hier oben haben, ist ein liebender Vater. Es wird hier in absolut wunderschönen Kategorien gezeichnet. Hier wird gesagt, Gott lehrt ein kleines Kind laufen. Fällt mal hin, plumps, und sagt, komm, steh mal wieder auf und nimmt es an die Hand. Und dann wird gesagt, ich nahm das Kind auf meine Arme. Gott ist wie der liebende Vater, der sein Kind auf seine Arme nimmt. Ich war für sie da, wie die Eltern, die den Säugling an ihre Wange heben. Gott wird hier beschrieben als der das kleine Kind an die Wange hebt und hier hast du was zum Essen. Das ist eine Seite von Gott. Das Problem ist, die Gleichung geht nicht richtig auf. Ich lese mal weiter, Vers 5. Gehört Vers 2, je mehr ich sie rief, desto mehr liefen sie weg von mir. Und deswegen Vers 5, er muss wieder zurück nach Ägypten in die Gefangenschaft. Assur wird sein König sein, denn sie haben sich geweigert umzukehren. Das Schwert wird in seinen Städten wüten, es wird seinen Schwätzern den Garaus machen und sie wegen ihrer Pläne vernichten. Mein Volk verharrt in der Treulosigkeit. Sie rufen zu Baal, doch er hilft ihnen nicht auf. Was wird hier gesagt? Es gibt einen liebenden Vater, aber es gibt auch einen störrischen Sohn. Gott tut alles, was er machen kann. Aber dieser Sohn, sein Volk, ist ein störrischer Sohn, weigert sich. Wir sehen zwischen den Bemühungen des liebenden Vaters und dem störrischen Sohn ist ein Konflikt. Aber das ist nicht der einzige Konflikt, von dem hier gesprochen wird. Lesen weiter. Auf einmal sagt Gott, hier kündet er schon Gericht an. Er sagt, die notwendige Folge, dass du dich abwendest von mir, dass du ungehorsam bist, ist Gericht. Die notwendige Folge davon. Doch dann bricht er auf einmal raus und sagt, aber wie könnte ich dich preisgeben, Ephraim? Wie dich aufgeben, Israel? Wie könnte ich dich preisgeben wie Adma, dich behandeln wie Zeboim? Mein Herz wendet sich gegen mich. Mein Mitleid lodert auf. Was passiert hier? Wir lesen, dass Gott sagt, eigentlich wendet ihr euch ab von mir und die logische Konsequenz davon ist Gericht. Aber das einzige Problem ist, ich habe emotional damit Probleme. Gott sagt, mein Herz wendet sich gegen mich, mein Mitleid lodert auf, Gott hat Gefühle. Und diese Gefühle, oder ich nenne es jetzt mal Erbarmen, diese Gefühle sind so stark in Gott, dass er sagt, die hindern mich daran, das zu tun, was eigentlich ein rechtes Gericht wäre. Auch hier eine Spannung zwischen Gericht und Erbarmen. Das ist ein Drama im Herzen Gottes. Gott ist hin und her gerissen.
Und ob oder wie dieses Drama ein Happy End erhielt und inwiefern es genau mit Christus und seinem Kreuz in Zusammenhang steht, das erfahren Sie bei Interesse auf gebetshaus.org. Dort können Sie nämlich kostenfrei den weiteren Teil des Vortrages von Dr. Johannes Hartl, dem Gründer des Gebetshauses in Augsburg, zum Thema »Warum Jesus am Kreuz starb« hören. Für die Bereitstellung dieses ersten Teiles danken wir Dr. Hartl ganz herzlich. Und Ihnen an den Empfangsgeräten fürs Einschalten ebenso. Wenn Sie mögen, können Sie diese Sendung sehr gerne als CD bestellen bei unserem CD-Bestelldienst unter der Rufnummer 08328 921 120. Aus dem Ausland erreichen Sie uns unter 0049 8328 921 120. Diese Sendung können Sie auch sehr gerne als Podcast bei uns herunterladen auf horeb.org. Bei Ihnen verabschiedet sich für heute Leon Bichler aus München und ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Karfreitag.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.